Hallo und Servus zu Geraumt, eurem Podcast für die Themen Design und Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, bin Informationsdesigner und Service Designer und wir haben entschieden, dass wir jetzt eine neue Rubrik anfangen und wir führen heute das erste Gespräch in dieser Rubrik und die Rubrik lautet 20 Stimmen, 20 Jahre in 20 Minuten. Und warum machen wir das überhaupt? Wir haben heuer Jubiläum, es ist das Jahr 2024 und unsere Firma gibt es seit 20 Jahren. Und eine der Entscheidungen, die der Markus Scheiber und ich getroffen haben, ist, dass wir diese Podcast-Reihe machen, mit der wir jetzt 20 Jahre in die Zukunft schauen wollen. Im Wesentlichen, seit 20 Jahren arbeiten wir in einem Geschäftsfeld, das uns irre Spaß macht, das Herausforderungen mit sich bringt. Und wir haben uns jetzt gefragt, was bringen die nächsten 20 Jahre? Arbeiten wir nur 20 Jahre? Was sind die neuen Erfolgsfaktoren, wenn man sich die nächsten 20 Jahre anschaut? Wie verändert sich unsere Arbeit in den nächsten 20 Jahren? Und das wollen wir mit Menschen besprechen, die was dazu zu sagen haben, aus unterschiedlichen Gründen und die uns auch irgendwie mit unserer Firma verbunden sein und die uns inspiriert haben. Und so komisch das klingt, auf meiner Liste, der erste Name ist jetzt das erste Gespräch, weil ich habe an das Thema gedacht und dann ist ein Name aufgetaucht und ich habe ihn angerufen und wir führen heute dieses Gespräch und zwar ist es der Clemens Theobert Schädler, ein Grafikdesigner aus Österreich, der sehr bekannt dafür ist, dass er sehr viel Corporate Designs macht. Er ist ausgezeichneter Grafikdesigner, darunter auch das schönste Buch 2011. Und wo ich in Clemens wahrgenommen habe, und das war wahrscheinlich mit der Auslöser, ist, ich habe ihn zweimal als Moderator auf der Typo St. Gallen erlebt, als extrem wertschätzenden, sehr spontanen Menschen. Mir hat das einfach taugt. Und wir haben danach ein bisschen mal telefoniert und auch das Gespräch, das war irgendwie sehr inspirierend. Und der Clemens betreibt selber ein Grafikbüro noch, und zwar das Büro für konkrete Gestaltung. Und damit ihr wisst, wo die zweite Verbindung ist über meinen Geschäftspartner, über Markus Scheiber, weil, und Clemens, im weiteren Verlauf musst du darauf reagieren, war Lehrbeauftragter an der Angewandten an der Uni in Wien und der Markus war Student. Das heißt, wir haben quasi zwei Verbindungen. Clemens, mit dir, danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Und wir schauen jetzt ein bisschen in die Zukunft, 20 Jahre, und wir haben gesagt, wir lassen das Gespräch, wir schauen, wo es uns hintreibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht eh gleich eine super Metapher für das Thema, wie geht es weiter in der Zukunft. Danke, danke für die Zeit, Clemens. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Lieber Christian, danke für die Einladung. Und es gäbe ja auch für euch als Unternehmen keine Zukunft, wenn ihr nicht die Vergangenheit und 20 Jahre gemeinsam gemeistert hättet. Und ich gratuliere euch dafür, weil vielleicht ist es sogar anstrengender als ein Eheleben, gemeinsam so ein Unternehmen zu führen in diesem steten Wandel, die vom Grafikdesign niemals Halt macht. Und ich gratuliere euch fürs Dranbleiben. Und ich weiß selber, dass jede Form der Beziehung über Jahrzehnte kein Automatikgetriebe ist, sondern da braucht's das, was Zukunft sichert, nämlich eine achtsame Gegenwart.
Ja.
Und jetzt purzle ich gleich ins Thema. Beim Thema Zukunft fallen mir zwei Dinge oder kommen mir zwei Dinge in den Sinn. Das eine ist, dass ich mit meinen eigenen Zukunftsprognosen oder Einschätzungen, wenn es neue Technologien gab, immer total daneben lag. Das mag an meinen zur Hälfte bergbäuerlichen Wurzeln im Bregenzer Wald liegen, sehr geerdet. Ich kann mich erinnern, ein Klient hat mich dazu gezwungen, E-Mails oder ein E-Mail-Account überhaupt anzunehmen. Das hat er für mich gemacht, weil er damals behauptet hat, das braucht kein Mensch. Mhm. Fast so ähnlich war es mit Fax, ganz ähnlich war es mit Internet. Und das ist also ein Aspekt. Meine wahrsagerischen Fähigkeiten sind sehr, sehr beschränkt. Vielleicht bin ich da sogar behindert. Und das Zweite ist, dass mir scheint, dass Zukunft seit langer, langer Zeit eine fantastische Ausrede ist, sozusagen eine Nebelmaschine, um bloß von der Gegenwart abzulenken und von dem, was jetzt zu tun wäre, von dem abzulenken, was wir jetzt anpacken müssen und möglicherweise auch wollen. Insofern ist mein persönlicher Zukunftsbegriff ein sehr verschwommener, weil ich mir seit Jahren die Frage stelle, was ist Zeit wirklich? Mhm. Ist es nicht nur eine Konstruktion? Und könnte es nicht so sein, dass es einfach Gegenwärtigkeit gibt und wir mit unserem eingeschränkten Lineal im Hirn zerlegen das in die Gegenwart, in die Vergangenheit und in die Zukunft? Also mein Stand der Erkenntnis mit meiner Betriebssoftware, mit meinem Denken ist, ich vermute, es gibt nur die Gegenwart. Und das ist so ein mehrdimensionales Gefäß, dass Vergangenheit und Zukunft einfach ganz selbstverständlich drin geborgen sind. Aber um jetzt die Kurve auf das, was wahrscheinlich alle erwarten, doch noch zu nehmen, wie sieht die Zukunft des Grafikdesigns aus oder wie könnte sie aussehen? Da glaube ich, das ist primär von unserem Bewusstsein und auch von unserem kollektiven Bewusstsein abhängig. Denn das Erste, was Gestaltung braucht, ist ein Inhalt. Und es wird von den Inhalten abhängen, von unserem Bewusstsein abhängen, was zu gestalten ist und wie es zu gestalten ist. Das wäre jetzt mal mein erster Gedanke.
Mhm. An dem könnt ihr eigentlich, weil du hast jetzt so viele Themen aufgerissen, die finde ich total spannend sein. Es ist das mit ist Zukunft die Verbund, also Zukunft und Verbundenheit zur Geschichte, zur eigenen, ist ja was zum Beispiel in der Markenentwicklung ja immer wieder ein Thema ist. Okay, was sind die Wurzeln? Woher kommt man? Ist das was man in der Kommunikation dann auch raushebt? Da schwinge ich mit, weil für mich, wenn ich jetzt selber darauf reagieren würde, oder, dann würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich Elemente in der Vergangenheit, die uns erfolgreich gemacht haben, uns zufrieden machen als Menschen. Und es gibt vielleicht auch Sachen, wo wir sagen, die müssen wir jetzt verändern, oder? Um was zu machen. Aber zuerst mal die Sachen herauszuholen, was ist es eigentlich, was uns erfolgreich macht und das auch beizubehalten. Zum Beispiel die Beziehungen zwischen Markus und mir ist definitiv die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die Aufgabenteilung. Das ist was, das würde ich nie ändern, weil ich habe so stark das Gefühl, dass das was ist, was uns auch in Zukunft die nächsten 20 Jahre erfolgreich macht. Und das wird sich fundamental ändern, wenn aus irgendeinem Grund einer von uns jetzt das selber machen würde, oder? Wenn man sich die Zukunft anschaut. Und bei anderen Sachen bin ich mir weniger sicher. Da bin ich schon auch einer, der ein bisschen in die Zukunft schaut, um sich zu fragen, wie man sich verändert zum Beispiel. Also im Beispiel nennen wir das KI. Ich möchte jetzt eigentlich nicht über KI reden, aber das ist so ein Thema, was jetzt drinnen ist, wo sich jeder fragt, okay, was macht das aus deinem Beruf? Wie musst du deine Workflows ändern und so weiter? Und es gibt andere Themen auch noch. Und wenn du jetzt, um auf den Punkt zurückzukommen, mit dem kollektiven Bewusstsein, und wir brauchen auch immer Inhalte, die es wert sind zu gestalten, da würde ich fast sagen, das ist tatsächlich was Zeitloses, weil das war in der Vergangenheit so, ist in der Gegenwart so und wird auch in der Zukunft so sein. Das wäre jetzt meine Reaktion sozusagen auf das, was es bei dir ausgelöst hat, über die Zukunft zu reden. Wie machst du es für dich, Clemens? Jetzt, weil du uns gratuliert hast und danke dafür, dass wir schon 20 Jahre zusammenarbeiten. Jetzt muss ich gerade fragen in der Geschichte, weil die kenne ich tatsächlich nicht. Hast du immer als Grafiker alleine gearbeitet oder in Kollektiven? Und das wäre die eine Frage. Und dann jetzt die anschließend an die Zukunft. Wie glaubst du, dass es weitergeht? Oder lebst du wirklich von Tag zu Tag, was das Thema anbelangt?
Also zu den äußeren Umständen meiner Gestaltungsarbeit. Ich habe einiges ausprobiert. Ich hatte eine Zeit lang gemeinsam mit Walter Bohatsch ein größeres, kleines Büro. Mhm. Ich habe auch das Glück gehabt, über größere Agenturen als Freelancer in ziemlich leitenden Funktionen für große Konzerne arbeiten zu dürfen und habe sehr schnell gemerkt, ich bin da mit meinem Freiheitswillen komplett fehl am Platz, mainstreamig brav zu sein und den Kunden quasi bedienungslos zu dienen. ich sitze seit vielen Jahren in meinem Büro alleine. Aber das hat in erster Linie damit zu tun, dass ich Fokus und Konzentration brauche, um die Gestaltungsarbeit, wie ich sie verstehe, wirklich bewältigen zu können. Aber ich arbeite natürlich überhaupt nicht alleine. Ich arbeite mit vielen, vielen Spezialistinnen. Und alles, was ich selber nicht wirklich hochprofessionell kann, da hole ich mir die Leute, die das wirklich können, mit an Bord von einzelnen Projekten. Und da ich nur einen kleinen Teil des Spektrums wirklich professionell abdecke, arbeite ich also ständig mit vielen, vielen anderen und bevorzuge da tatsächlich ähnliche Schnellboote, wie ich selber eines bin, meistens einzelne hochspezialisierte, wirklich gute, kompetente Menschen, mit denen ich mit einem Minimum an Organisation ziemlich große Projekte realisieren vermag. Vielleicht das Entscheidendste, wenn ich zurückblicke, ist in der Selbstwahrnehmung. Ich habe die ersten bisschen mehr als ein Jahrzehnt war ich ein Pseudodienstleister und habe mich verstrickt in narzisstische Vorstellungen von Grafikdesign. Ich habe mehr oder weniger so gearbeitet, wenn jetzt ein Bäcker zu mir gekommen wäre, der ein Erscheinungsbild brauchte, war ich nicht fähig, mich mit ihm zu verbinden, sondern ich war auch zu mir selber so unverbunden, dass ich ihm ein Erscheinungsbild gemacht habe oder hätte damals, das eigentlich für mich war, wenn ich ein Bäcker wäre. Ich war also ein Pseudodienstleister. Das hatte den Urgrund darin, dass ich mit mir selber nicht verbunden war, also konnte ich mich mit anderen auch nicht verbinden.
Was bedeutet verbunden sein? Weil das, also ich habe das Gefühl, das ist was, was man auch in die Zukunft mittragen kann. Also ein Wert oder ein Faktor, auf den man achten sollte, damit man für sich zufrieden und für andere zufrieden arbeiten kann. Da steckt was drin, habe ich das Gefühl.
Also da stimme ich dir zu, wieder aus ganz persönlichen Lebenserfahrungsgründen. Verbundenheit heißt für mich als erstes, dass ich mir meiner selbst gewahr bin, dass ich spüre, wo bin ich in Fülle, wo bin ich in Mangel, wo fühle ich mich leicht, wo fühle ich mich schwer und dass ich in verschiedensten tiefen Bohrungen der Selbstreflexion einmal mir selber auf die Spur komme. Und erst wenn ich die Fähigkeiten habe, mich selbst wahrzunehmen, kann ich auch andere wahrzunehmen. Ich würde sogar so weit gehen, erst wenn ich mich wirklich für mich selber interessiere, vermag ich auch Interesse für andere aufzubringen. Und zwar wahrhaftes Interesse. Und also das war damals mein erster Schritt, der liegt so ungefähr 20 Jahre zurück. Und also ich konnte mal erstmals andere befragen, wer seid ihr denn, was wollt ihr denn? Und ich konnte sie wahrnehmen. Davor habe ich mich handwerklich sauber an allem abgearbeitet, aber in Wahrheit hat mir das Sensorium und die Empathie und das Mitgefühl gefehlt, um mit ihnen wirklich auch in einen persönlichen, energetischen Kontakt zu kommen. Ich habe mehr oder weniger auch eine Rolle gespielt.
Ich finde die Aussage so spannend, weil die bei mir sozusagen meine eigene Ausbildung und das dahinterliegende Weltbild jetzt irgendwie losgetreten hat. Ich habe ja Ausbildung systemisches Coaching. Ist schon einige Zeit her, dass ich das gemacht habe, aber so eine dieser zentralen Aussagen, an die ich mich sehr gut erinnern kann und die einfach an mein berufliches Leben und an meinen Kontakt zu anderen Menschen, sei es Kunden oder Kundinnen, sagen wir Geschäftspartner wie Markus beeinflusst. Vor allem aber das nennen wir es jetzt Berater-Kundenverhältnis. Eine dieser Aussagen ist, in dem Moment, wenn man mit dem Kunden mitnickt, muss man sich eigentlich aus dem Spiel nehmen. Und das hat mich immer schon fasziniert, weil ich bin auch jemand, der gerne Nähe hat in der Beziehung zum Beispiel. Weil ich das Gefühl habe, durch diese Nähe, vielleicht ist das was du gesagt hast, diese Verbundenheit, das andere, das zu verstehen, oder? Und ich mir aber immer zurücknehmen muss, auch wenn ich jetzt Prozesse, also Informationsdesign-Prozesse entwickle, zu schauen, okay, ich bin eine Stimme im System und wie gestalte ich jetzt den Prozess, damit die Stimmen, die ich für eine gute Gestaltung benötige, dann wirklich da sind. Also die Konflikte, die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten. Und da muss ich mir eigentlich zurücknehmen und eine Grenze ziehen. Und da habe ich fast, mir kommt vor, also zumindest bis jetzt, ohne das jetzt in Tiefe besprochen zu haben, unterscheidet sich der Ansatz zwischen dir und mir. Zumindest sehe ich da Unterschiede. Also in dieser, wie nah gehe ich sozusagen als Informationsdesigner, bin ich auch Berater, wie nah gehe ich rein in das Kundensystem sozusagen, um dann schlussendlich gute Arbeit leisten zu können. Und ich hätte das Gefühl gehabt, du gehst sehr tief rein. Ich hoffe, das stimmt so. Und aus meiner Arbeit, ich muss schauen, dass ich Distanz halte, um nicht meinen Bias mit reinzubekommen. Also, dass mein Bild sozusagen, meine Weltsicht alles überschattet oder wie eine Linse quasi einfärbt.
In der Psychotherapie haben wir die Begriffe der Übertragung und Gegenübertragung in diesen Fällen. Mir scheint, wir sind jetzt da in einem Feld, wo wir mit Schwarz-Weiß-Regeln nicht wirklich weiterkommen.
Stimme zu.
Weil jede Beziehung ist so individuell und muss so individuell ausgelotet werden. Und was du ansprichst, wenn ich mit jemandem in Kontakt bin und wir kommunizieren, ist das, was das Gegenüber mir erzählt, das ruft in mir Resonanzen hervor. Und je mehr mich es trifft, desto heftiger ist es und ich komme in mein Reizreaktionsmuster. Das kann durchaus auch mal passieren, dass mich das bis an meine persönlichen Kernverletzungen treibt. Aber da zu lernen, das, was in mir in Resonanz kommt, einfach mal zu suspendieren. Ich nehme es wahr, ich verdränge es nicht, aber ich stelle es zur Seite. Ich muss es jetzt nicht zwanghaft einfließen lassen, zum Ausdruck bringen. Den Fluss, den Kommunikationsfluss des Zuhörens und Wahrnehmens durch mein eigenes zu stören. Und die Frage ist ja dann immer noch, das, was ich vom Gegenüber wahrnehme, ist ja nur meine Wahrnehmung und nicht die Wahrheit. Und jetzt möchte ich aber doch was sehr Entscheidendes, für mich zumindest, mit einbringen, was meine Haltung zur Gestaltung überhaupt betrifft. Und mir hat da mein leider verstorbener Freund Florian Fischer zwei Zitate von zwei Architekten einmal geschenkt vor vielen, vielen Jahren und die finde ich so trefflich formuliert, dem ist nichts hinzuzufügen und die möchte ich jetzt schnell zum Besten geben.
Nicht sagen, dass du die auswendig kannst, weil da bin ich so schwach beim Erinnern.
Nein, ich habe schon nachgeklickt, ja.
Jetzt hätte ich echt so, ja sicher, ich kann sie alle 2000, die ich je gehört habe.
Also sinngemäß könnte ich sie, aber es ist doch schöner, sie im Original zu zitieren. Das eine ist der Louis Sullivan, ein amerikanischer Architekt, von dem stammt das Zitat: Meiner Überzeugung nach gehört es zum Wesen einer jeden Aufgabe, dass sie ihre Lösung in sich selber trägt und sie andeutet. Ich glaube daran, dass dies ein Naturgesetz ist. Also das ist für mich sehr, sehr wesentlich. Und ergänzend dazu der österreichische Architekt Friedrich Kiesler, dessen Zitat lautet so: Jede Aufgabe, groß oder klein, setzt eine ungeheure Demut voraus. Die Demut zuzulassen, dass sie uns mitteilt, was sie von uns erwartet und nicht, dass wir der Aufgabe mitteilen, wie sie gelöst werden soll. Es entwickelt sich aus seinem eigenen inneren Konzept, dem wir zuhören und das wir verstehen müssen. Und die beiden Zitate, die sind mir jetzt wesentlich in diese Prozessbeschreibung mit reinzubringen. Ich bin sowas wie ein Schwamm und wie ein Trichter und nehme alles in mich auf. Da gehören dann schlussendlich auch Texte, Inhalte jeder Art, Filme, Bilder dazu. Und ich bin quasi der um dieses Lagerfeuer tanzt und lauscht, diesen Flammen lauscht. Was wollen die? Was brauchen die? Was braucht es? Und oft gibt es da einen Unterschied zwischen dem, was der Auftraggeber meint, was er braucht, und oft hat er schon eine Vorstellung, wie es aus soll, und dem, was die Aufgabe verlangt und was sie braucht. Und mich hat quasi das Leben gelehrt, es geht nicht darum, was ich will, sondern es geht darum, was es braucht. Und es gibt immer so was Transpersonales bei jeder Gestaltungsaufgabe, die sich wie ein Holon über oder unter mich und die Auftraggeberschaft oder unter uns alle, die mitgestalten, und man gestaltet ja gemeinsam mit dem Auftraggeber und seinem mentalen Feld, legt. Und dieses Es oder dieses Wesen lenkt und bestimmt im Grunde, was es braucht, wo es lang geht und was zu tun ist. Und mir scheint, wenn wir das in der Tiefe, jede von uns nach eigener Maßgabe realisieren und verwirklichen, dann schwemmt uns das automatisch in eine Zukunft. Weil es ist ein großer innerer Raum, der einfach gegenwärtig ist. Und mir scheint, dass das mit dem Stichwort KI, mit der künstlichen Intelligenz, die ja nichts anderes ist als eine enorme Kombinationsmaschine von bereits Bestehendem, das wird sie nicht können, weil ich bin natürlich auch nicht der Obergescheide, der da immer weiß, was zu tun ist, sondern es gibt ein Geschenk, das heißt Intuition. Das Geschenk liegt in allen von uns und das führt mich immer dadurch. Und ich nehme das als eine höhere Intelligenz wahr,
ja,
der ich mich anvertrauen darf. Und eigenartigerweise ist es so, im Entwurfsprozess, wenn ich ringe, rastet es plötzlich ein und ich spüre, jetzt stimmt's. Und es hat nicht so sehr mit meinem Geschmack zu tun, sondern ich spüre einfach, ah, jetzt passt's. Und wenn ich versuche, da zu forcierend, und wenn ich das schneller haben will, was ich grundsätzlich immer gern hätte, weil ich eine große Ungeduld in mir auch herumschleppe, das lässt sich nicht kontrollieren. Also mir fällt auch zum Thema Zukunft ein schönes Zitat von Max Frisch ein. Sinngemäß hat er in seinen Tagebüchern mal geschrieben, es gibt ein menschliches Maß aller Dinge, das können wir nicht verändern, sondern nur verlieren. Und mir scheint, das ist ein Maßstab für unsere Zukunft. Jetzt zoliere ich ein wenig.
Da würde ich gerne von dem Zitat würde ich gerne den Hintergrund kennen, weil jetzt rein vom Zitat her, so wie es jetzt, wie du es jetzt vermittelst, könnte ich dem nicht zustimmen. Ich finde schon, dass man das Maß aller Dinge, glaube ich, ist schon Veränderung unterworfen. Aber das mag in einer Detaildiskussion dann, das wäre eine spannende Diskussion an sich.
Also kleines, das menschliche Maß aller Dinge, ich habe gelesen, dass die neue virtuelle Brille von Apple so ein geiles Teil ist, aber dass viele sie zurückgegeben haben, weil ihnen einfach schwindlig wird, weil unser Organismus, ein menschliches Maß unserer Dinge, da einfach nicht mit kann. Das als kleines Beispiel.
Ja. Ich sage jetzt, wir seien, der Podcast heißt 20 Minuten, Klammer auf, oder mehr, Klammer zu. Wir sind jetzt bei 23. Und wenn ich mir jetzt anschaue, es ist der erste Podcast und ich habe mich schon darauf gefreut, dass ich ihn mache, mit dir rede. Und das wird jetzt einer mit auf Entdeckungsreise gehen, oder? So wie wir vorher gesagt haben, wir lassen uns treiben, oder? Und ich finde, wo es uns hingetrieben hat, wenn ich das jetzt sozusagen auf das Thema des Podcasts nochmal in Verbindung bringe, sozusagen 20 Jahre, also Zukunft, dann sage ich, wir haben heute ein super Thema identifiziert, das sich einfach so ergeben hat. Und du hast das schon sozusagen als gute Überschrift eigentlich erwähnt. Das ist die Haltung zur Gestaltung. Und ich bin der Überzeugung, das bringt jetzt auch wieder sozusagen, bringt uns quasi in diesen vollen Kreis zu deiner anfänglichen Wortmeldung, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich finde, das ist tatsächlich was Zeitloses. Und wenn wir das Wort Erfolg in den Mund nehmen oder was die nächsten 20 Jahre bringen für uns als Gestalter, Gestalterinnen oder einfach nur Tätige in der Kreativwirtschaft oder Kreative, dann sage ich, die Haltung zu der eigenen Profession, das wird definieren, wie zufrieden wir sein und wie erfolgreich wir sein werden und ob wir die Zukunft eigentlich für uns selber erfolgreich und positiv gestalten können. Insofern haben wir ein tolles Thema identifiziert, nämlich die Haltung zur Gestaltung. Und danke dafür, Clemens. Und sehr der gerne. Abschluss ist immer ein Lesetipp. Jetzt ist die Frage, hast du einen guten Lesetipp?
Einen Lesetipp?
Die Zitate sollte man sich einmal Zappalot. Durchlesen, die du alle erwähnt
Zappalot,
hast.
Zappalot. tatsächlich habe ich einen Lesetipp. Da muss ich schnell zu meinem Bücherregal. Vielleicht verwackelt uns jetzt der Ton.
Wurscht.
Ich hab nämlich entgegen meiner Lesegewohnheit einen Thriller gelesen. Der Autor heißt Andreas Pflüger, ist ein deutscher, erfolgreicher Drehbuchautor auch. Und das Buch heißt Wie Sterben geht. Und das ist ein, auf dem Cover steht Thriller. Und ja. Das Spezielle ist, neben der handwerklich unglaublichen Fähigkeit zu schreiben, wie wirklich ein Film, dass der Andreas Pflüger eng befreundet ist mit Geheimdienstpensionisten.
Okay.
Und dass er seine Dinge immer extrem recherchiert und um historisch gesichertes Wissen herumschreibt. Und das war spannend zu lesen und hat mich aber auch weitergebildet, ist fernab von aller Grafikdesign, Strategie, Branding, Kultur. Ich kann das nur empfehlen, dieses Buch, weil es handwerklich, historisch, also es ist eine absolute Bereicherung. Es hat mich weitergebildet, sehr verblüfft und in manchem auch sehr ernüchtert, weil die großen Player dieses Buches sind der deutsche Geheimdienst und der russische Geheimdienst. CIA und so spielt auch noch rein, aber es ist wirklich kein erfundener Schaß,
okay.
Sondern hat Hand und Fuß. Ich bin immer noch beeindruckt, so dass ich spontan jetzt zu diesem Buch gegriffen habe. Für den Dschungel der Zukunft.
Genau, vielleicht auch noch Erkenntnis für die Zukunft. Sich immer nur mit Grafik zu beschäftigen, ist auch nicht das Wahre, sondern man muss sich auch für andere Sachen interessieren und aus allem was mitnehmen, dass man dann, wenn man schlafen geht, wieder zu tollen neuen Sachen verknüpfen kann. Oder unser Kopf verknüpft automatisch zu tollen neuen Sachen, idealerweise.
Also das Leben selbst ist ja ohnehin ein Nahkampf. Oder, stimmt das? Nahkampfangelegenheit? Nein, sagen wir so, die Lebendigkeit des Lebens selbst entzieht sich jeder Kontrolle. Und das ist wunderbar. Und insofern bleibe ich jetzt dabei. Die Zukunft ist ein Dschungel. Und es gilt, sich in dieser wilden Lebendigkeit einfach zurechtzufinden und ab und zu ein Feuerchen zu machen und an dem zu sitzen und gemeinsam zu singen.
Super. Wir werden auf jeden Fall einen Link in die Shownotes geben für das Buch. Und generell, weil wir gerade dabei sind, wenn ihr Anregungen habt, Hinweise, Wünsche, wie schaut eure Zukunft aus? Was habt ihr für Gedanken dazu? Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@geraumt.com. Idealerweise, wir werden ein Posting machen auf Instagram. Also ideal wäre, eure Postings über unsere Social-Media-Kanäle dann zu machen, entweder über Geraumt oder über Motors Design. Wir würden uns freuen über eure Zukunftsbilder. Lasst es uns wissen. Clemens, wir haben meiner Meinung nach echt kurz Gespräch gehabt. Es hat uns zu einem Thema geführt, das ich extrem spannend empfinde. Sehr zeitloses Thema. Danke für deine Zeit, die uns zur Verfügung gestellt hast und die Einblicke.
Sehr, sehr gerne und lebe und sei wild.